wenn ich von einer Maßnahme überzeugt war, dann war der Willen so stark, dass ich viele Verletzungen auch zu meinen Ungunsten ausgehalten habe. Mit schlaflosen Nächten, mit Schlafmitteln, mit... Das habe ich durchgezogen. Wie? Was? Die Kassler hat der Mura zwei Puppeln daheim. Die soll schauen, dass sie daheim bleibt. Ich war die Erste, die einen, wenn ich so nennen darf, unter Anführungszeichen schwangeren Wahlkampf geführt habe und habe dafür bitterböse Kommentare und Briefe gekriegt. Ich habe mir irgendwann eine Mappe Gift angelegt, mit dem Namen Gift. Wissen Sie, Frauen, wir Frauen haben noch zu wenig gelernt, unsere verschiedenen Rollenverständnisse. Ich muss es ja nicht akzeptieren, wenn eine andere Frau was anderes tut als ich, aber zur Kenntnis nehmen und nicht drüber schimpfen. Da sind uns die Männer weit, weit, weit voraus.
Nach wie vor.
Nach wie vor. Meine Vorstellung war immer zum Beispiel, dass Schule, jetzt bin ich etwas krass, von den Steuergeldern der Familien bezahlt wird. Und Schule hat sich auch nach familiären Bedürfnissen zu richten.
Waren Sie immer mutig genug?
Nein.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zum FF-Podcast aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Mein Name ist Alexandra Aschbacher und ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge wieder mit dabei sind, dieses Mal mit der ehemaligen Landesrätin für Schule und Kultur, Sabina Kassler-Tamur. Schön, dass Sie hier sind.
Danke vielmals für die Einladung.
In diesem Podcast, für jene, die sich jetzt vielleicht wundern, wieso jetzt eine ehemalige Politikerin hier sitzt, aber es geht darum, dass man ein bisschen in das politische Geschäft hineinschaut, mit Aktiven, mit nicht mehr Aktiven, mit jenen, die sich von außen beobachten. Also soll ja eine Mischung an Gästinnen und Gästen werden. Deswegen freut es mich, dass Sie zugesagt haben. Wie geht es Ihnen gerade, Frau Kassler-Tamur?
Mir geht es sehr gut. Es passt, ich betreibe meinen 5. Job sozusagen.
Helfen Sie uns, was ist jetzt der 5? Der 1. ist Journalistin.
Zunächst war ich Lehrerin, dann war ich Journalistin, dann bin ich in die Politik eingestiegen. Nach der Politik bin ich an die Universität Innsbruck gewechselt und jetzt, zumal unsere Töchter hoffentlich nur derzeit, aber erklären, nicht nach Hause kommen zu wollen, betreibe ich die Ferienwohnungen meines Mannes am Bauernhof.
Sie haben jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, wo ich jetzt hinkommen wollte, nämlich ein bisschen Ihren Lebenslauf herunterzurattern für jene, die es nicht mehr so präsent haben, wo wir jetzt die Sabina Kassler-Tamur so einordnen. Wenn ich etwas falsch sage, wenn etwas nicht korrekt ist, dann bitte ich Sie, können Sie Halt rufen und mich korrigieren.
Mach ich gerne.
Sie sind am 18. Juni 1963 in Brixen geboren und in Klausen aufgewachsen. Sie studierten Geschichte und Germanistik an der Universität Innsbruck und arbeiteten anschließend einige Jahre als Redakteurin bei der Tageszeitung Dolomiten. 1990 wurden Sie dann in den Gemeinderat in Barbian hineingewählt für die SVP und wurden auch gleich Referentin. 1993 dann Landtagswahlen, kandidierten Sie wieder für die SVP und schafften wieder gleich den Sprung in dieses hohe Gremium hinein. Und wurden dann zunächst Landtagspräsidentin und dann 3 Legislaturen im Kabinett Dürrenwalder, Landesrätin. Und eigentlich die Hauptressorts waren immer deutsche Schule, Kultur, Familie, Denkmalpflege, so ein bisschen in diesem
Jugendarbeit,
Mix. Jugend.
Bibliotheken, Weiterbildung.
2013 hatten Sie dann genug vom politischen Geschäft und sagten so, jetzt reicht's, ich steige aus. Und leiteten, wie Sie eben schon gesagt haben, in den Jahren 2015 bis 2021 den Förderkreis der Stiftung der Uni Innsbruck.
Den habe ich aufgebaut, den gab es vorher nicht.
Den gab es davor nicht.
Wie die Stiftung.
Aber es gibt ihn jetzt nach wie vor,
ja,
auch wenn es nicht mehr
ist. Ja, und das hat mir nicht gereicht in der Politik, sondern ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt 20 Jahre, ich werde bei der nächsten Wahl 50 Jahre alt und wenn ich noch was anderes im Leben machen möchte, dann muss ich es jetzt sein lassen, weil wenn ich nochmal weitermache, dann war's das.
Und Sie leben nach wie vor mit Ihrem Mann, wie Sie es davor angesprochen haben, in Barbian auf Ihrem Hof.
Auf seinem Hof.
Auf seinem Hof, haben 2 erwachsene Töchter, die arbeitsmäßig nicht mehr nach Hause zurückkommen.
Leider. Wollen derzeit.
Also eine ist in Schweden und die andere
ist in München.
In München. und betreiben den gemeinsamen Hof. Oder Sie dürfen die Ferienwohnungen.
Erich macht die Landwirtschaft und ich betreue die Gäste. Mhm. Und dann schauen wir mal.
Sie kehren ein bisschen zu Ihren Wurzeln zurück.
Das ist richtig. Nicht nur ein bisschen, sondern voll.
Ja, weil Sie
ich
sind...
Ich bin im Gasthof Klostersepp in Klausen aufgewachsen, musste schon als Kind mithelfen und bin jetzt sozusagen zu meinen Wurzeln zurückgekehrt. Mir hat das auch Spaß gemacht, die Arbeit im Gastgewerbe. Es war jetzt nicht so beabsichtigt, aber... Ja, es hat sich so ergeben.
Und Sie fühlen sich wohl in dieser neuen Aufgabe?
Ich fühle mich wohl. Ich habe den Arbeitsaufwand unterschätzt, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das ginge so nebenbei und ich hätte noch jede Menge Zeit für Kultur und andere Hobbys. Gott sei Dank habe ich seit letztem Jahr eine Angestellte zu Hause. Dann kann ich das jetzt wieder ein bisschen vereinbaren. Aber grundsätzlich macht es mir Spaß. Wir haben sehr interessante Gäste. Das Ganze ist ja neu. Mhm. Das Haus war saniert. Bedürftig. Mhm. Unsere Mädchen wollten nicht nach Hause kommen und deshalb haben wir entschieden, so, dann sanieren wir es, richten uns eine neue Wohnung ein und schaffen Ferienwohnungen.
Sie haben praktisch das ganze Haus irgendwie umgebaut.
Genau, wir haben das Haus kernsaniert, wir haben es komplett ausgehöhlt. Mhm. Es war ein Bau aus den 70er Jahren, den meine Schwiegereltern hingestellt hatten, so wie man früher halt baute. Mhm. Und mittlerweile waren sozusagen, der Dachstuhl war kaputt, die Wände waren rissig und es musste was gemacht werden. Mhm. Und meine Schwiegermutter war einige Jahre vorher gestorben. Solange sie lebte, wollten wir da auch nichts anrühren und machen. Mit der ich übrigens ein sehr gutes Verhältnis hatte und die mich irrsinnig unterstützt hat auf meinem Weg in der Politik und meiner Arbeit, die ich zu Hause samt Erziehungsaufgaben bei den Kindern wegen der Politik nicht unter einen Hut brachte.
Kommen wir vielleicht noch später ein bisschen drauf. Ja. Wir machen das Entweder-Oder-Fragenspiel zu Beginn, um ein bisschen hineinzukommen in die verschiedenen Themen. Ja. Bitte für eine Antwort sich entscheiden.
Wenn es geht.
Sie sind ja aus dem Politikersprech heraus, also Sie können das sicher relativ klar sich entscheiden. SVP-Arbeitnehmer oder soziale Mitte?
Arbeitnehmer.
Quote oder Qualifikation?
Quote und Qualifikation.
Ja gut.
Das geht nicht.
Nein, entweder oder. A
dann
oder B.
Dann Quote angesichts der jetzigen Zustände.
Alpenrose oder Edelweiß?
Puh. Alpenrose.
Hund oder Katze?
Hund.
Frosch oder Kröte?
Ach, sie kommen mir mit dem Frosch. Dann lieber einen Frosch.
Land oder Partei?
Land.
5-Tage-Woche oder 6-Tage-Woche?
5-Tage-Woche.
Clausewitz oder Machiavelli?
Clausewitz, den hat mir übrigens Landesrat Otto Sauer mal geschenkt, mein Kollege.
Deswegen die Frage,
um meine Strategie zu schulen.
Und Sie haben mit ihm, Sie haben mit ihm, glaube ich, doch auch ein bisschen über Strategie diskutiert, waren aber nicht in einer Meinung, oder?
Nein, wir diskutierten kontrovers und konstruktiv und nicht auf persönlicher Ebene. Mhm. Und ich habe viel von ihm gelernt.
Und vom Clausewitz auch?
Weniger.
Und Sie haben gesagt, im Machiavelli, aber auch bei Machiavelli sind Sie nicht so warm geworden.
Ich habe Machiavelli für Frauen auch gelesen, aber naja.
Naja, gut. Dialekt oder Hochdeutsch?
Hochdeutsch.
Rom oder Wien?
Wien.
Wien oder Berlin?
Puh, meine Mutter ist Bundesdeutsche, also habe ich auch da eine gewisse Affinität, zumal auch der Bundespräsident ein guter Freund
ist. Frank-Walter Steinmeier?
Bleiben wir. Sie haben jetzt gefragt, Wien oder Berlin?
Wien oder Berlin.
Bleiben wir doch bei Wien.
Mhm. SPD oder CDU?
SPD.
Frank-Walter Steinmeier oder Angela Merkel?
Steinmeier.
Luis Durnwalder oder Arno Kompatscher?
Ich konnte mit Arno Kompatscher nicht zusammenarbeiten. Es ist unfair, jetzt mir da ein Urteil zu bilden. Ich habe bloß mit Luis Durnwalder gearbeitet. Da passe ich.
Ja, und sonst zu Luis Durnwalder ist auch okay. Also, wenn Sie mit ihm zusammengearbeitet. Wir lassen es, passt. Ich bin gnädig, weil Sie das relativ im Vergleich zu anderen aktiven PolitikerInnen sehr gut gemeistert haben jetzt.
Dankeschön.
Frau Kassler-Muhr, Sie sind ja über 10 Jahre jetzt weg vom aktiven politischen Geschäft. Wenn Sie auf Ihre Zeit zurückblicken, wo Sie Landesrätin waren, wo Sie aktiv in der Politik mitgemischt haben, waren Sie immer mutig genug?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich mir hinterher manchmal gedacht habe, so... Da hätte ich jetzt auf weniger Kompromisse eingehen sollen und das durchziehen sollen, wenn ich es denn geschafft hätte. Mhm. Das war eines meiner Fazits hinterher. Frau macht ja auch eine Manöverkritik. Nicht? Und da habe ich mir hinterher einige Male gedacht, Mensch, ich hätte es doch durchziehen sollen.
Können Sie ein konkretes Beispiel
machen? Zum Beispiel den langen Streit um die 5-Tage-Woche.
Schule, muss man dazu sagen. Ja,
wobei natürlich schon klar ist, dass ich nicht weiß, ob ich auf die Schnauze gefallen wäre, wenn ich Ratzeputz durchgezogen hätte. Also meine Vorstellung war immer zum Beispiel, dass Schule, jetzt bin ich etwas krass, von den Steuergeldern der Familien bezahlt wird. Mhm. Und Schule hat sich auch nach familiären Bedürfnissen zu richten. Und so wie ich Schule erlebt habe, mit unseren Töchtern, die morgens um 5:30 aufstanden und um 2:30 ohne Mittagessen nach Hause kamen, ich will es jetzt nicht nur auf mich beziehen, aber das trifft ja viele Familien, oder mit Nachbarsfamilien, eins im Kindergarten, eins in der Grundschule, eins in der Mittelschule, Mutter 3 Stunden mittags am Herd, jede Stunde kommt wieder eines, wäre meine Wunschvorstellung gewesen, dass wir Schule mit gleitender Eingangszeit machen, dass wir Schule mit gesichertem Mittagessen machen und Freitagmittag aufhören, während wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis in den Nachmittag gehen. Mit Betreuung, mit etwas aufgelockerterer Unterrichtszeit. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn ein lerntheoretisch wenig begabtes Kind um 6 aufsteht, um pünktlich in den Mittelschulunterrichtsbeginn um 6:45 zu kommen, da mit 6 bis zu 6 Unterrichtseinheiten, das sind ja keine Stunden, das sind 45-50 Minuten Einheiten, sozusagen bedient wird und dieses Kind dann in der 5. oder 6. Stunde bei Mathematik nichts mehr mitkriegt. Ich finde das zu viel. Ich finde, die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern und auch der Familien sind zu wenig berücksichtigt, bei allem Respekt vor den Gewerkschaften, mit denen ich konstruktiv diskutiert habe und wo ich auch viele Verantwortlichen sehr schätze, auch heute noch. Aber ihr Job ist der Arbeitsvertrag fürs Lehrpersonal. Mhm. Mein Job war die Bildungspolitik. Das sind verschiedene Paare Schuhe.
Wir reden da jetzt, das war
2010, 2011, 2012, Otto Sauer war Personallandesrat und ich war die zuständige Landesrätin. Und Wir haben Tage und Nächte lang mit den Schulgewerkschaften diskutiert. Außerdem kam zur damaligen Zeit, auch das hätte mir nicht schlecht gefallen, ein Vorschlag von Rom. Wir sind ja von Rom abhängig, wir haben keine primäre Gesetzgebungskompetenz, der dann dort keine Mehrheiten fand, aber mir eigentlich gut gefallen hätte, wiewohl wir Berggebiet sind und das schwierig zu realisieren gewesen wäre. Rom hätte den Wahlzeitpunkt Jugendlicher für ihren weiteren Bildungsweg auf das Alter von 16 angehoben. Und Rom hätte, die damalige Ministerin oder Minister, weiß ich jetzt nicht mehr, hätte Kompetenzzentren geschaffen mit fixen Fächern und dann Begabungsförderungen. Warum sage ich das jetzt und warum hätte es mir gefallen? Weil ich einfach erlebt habe, Eltern sind mit ihren Kindern einmal oder zweimal, je nach Anzahl der Kinder im Leben, befasst mit der Schulwahl oder der Ausbildungswahl nach der Mittelschule. Wir hatten damals auch die Schulreform, wo sich Oberschulen irrsinnig gesträubt haben gegen eine gewisse Klärung ihrer inhaltlichen Bereiche. Es geht natürlich auch darum, dass das ein Arbeitsmarkt ist, dass die Größe der Schule, die Anzahl der Stellen davon abhängt, was sie alles bietet. Aber wir haben 3 große Schienen nach der Mittelschule, auch heute noch nach wie vor, entweder die Berufsbildung oder diese heute ehemaligen Hops und Gops und Geometerschulen, die jetzt eben Fachoberschule für Wirtschaft, fürs Bauwesen, für und so weiter heißen, die sollen das auch zum Ausdruck bringen. So sehr ich es begrüßt habe, dass meine Tochter beispielsweise an der ehemaligen Handelsoberschule in Bozen auch Philosophieunterricht hatte, weil er das natürlich gut tut, war es mir ein Anliegen, sich auf die Kernthemen zu beschränken und diese zu vertiefen. Wenn ich was Philosophisches möchte, dann muss ich halt aufs Gymnasium gehen. Und das hat mir in der Schulreform große Probleme beschert. Mit den Oberschulen meiner Berufsbildung haben wir nicht so viel geändert, aber ich war dann froh, dass wir da einigermaßen Klärung herbeigeführt haben. Ich stelle fest, heute wird es teilweise wieder verwischt. Tja, ist halt so, aber ich denke halt, wenn es denn Wirklichkeit geworden wäre, dass junge Menschen nach Abschluss der Mittelschule in Ober- und Berufsschulzentren 2 Unterrichtsjahre verbracht hätten, Brixen-Bozen, dort testen hätten können, wo liegen meine Begabungen, wo liegen meine Schwerpunkte, was macht mir Spaß, und danach die letzten 3 Jahre bis zur Matura oder bis zum Abschluss einer Berufsbildung genau diese Schwerpunktfächer hätten wählen können, wo natürlich gewisse Pflichtfächer dabei sind, ohne Mathematik und Sprache.
Das wäre damals möglich gewesen.
Nein, in Rom ging es nicht durch. Das hat mir echt leid getan. Mhm. Und was die 5-Tage-Woche anlangt, um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, ich quatsche schon wieder zu viel.
Das passt schon.
Es hat dann bloß auch mein Kollege Christian Tomasini nicht mitgespielt.
Mhm. Italienische Kultur damals.
Genau, italienische Bildung. Also mir hätte Schule, gefallen, wenn wir das irgendwie auch durchgedrückt hätten, dass wir Unterrichtszeit entzerrt hätten.
Also Musikschule und Sportunterricht mit eingebaut.
Ja, denke ich mir schon. Mhm. Da habe ich schon sozusagen. Ob ich es durchgekriegt hätte, weiß ich nicht.
Weil heute haben wir im Grunde genommen dieselben Diskussionen.
Ja, das stelle ich fest.
Also das so wie Sie das jetzt beschrieben haben, können wir das 1:1 in die heutige Situation übertragen, denn diese Diskussion haben wir. Vereinheitliche Bildungszeiten, eben fließende Eintritte, Austritte, machen wir ein großes Paket für Kindergarten.
Ja, genau,
für die Zeiten, damit die Eltern sich 11 Jahre lang zumindest irgendwie verlässlich eine Arbeit suchen können.
Ja, weil das geht anders nicht.
Die einen kommen um 1 nach Hause, die anderen um 3.
Vor allem für Mütter. Ich möchte jetzt die Väter nicht verunglimpfen, aber für Mütter, die dann auch noch berufstätig sind, ist das einfach.
Nein,
das ist einfach eine Alltagsorganisation, die viel zu stressig ist.
Ja.
Wobei ich mir denke, jetzt muss endlich diese finanzielle Besserstellung des Lehrpersonals, aber auch des Pflegepersonals her. Die sind unsere Zukunft.
Ja.
Und dann kann darüber diskutiert werden, so Leute. Auch beispielsweise die Verlängerung des Kindergartenbetriebs. Mhm. Ich meine, unsere Kindergärten sind 3 Monate im Sommer geschlossen.
Alle Bildungsinstitutionen.
Was machen Eltern denn, die nicht so lange Urlaub haben? Nicht? Omas und Opas sind heute viel länger berufstätig. Das kann doch nicht der Familie überlassen werden. Ich habe damals begonnen, das war ich, jetzt bin ich etwas großtuerisch unterwegs, Kindergärtnerinnen gegen deren Protest, die zusammen mit Christa Mesner, die eine äußerst wertvolle Kindergarteninspektorin war, Kindergärtnerinnen, die während des Bildungsjahres Mutterschaften genommen hatten, im Sommer zurückzuholen in den Dienst. Die ersten Sommerkindergärten sind unter meiner Zeit in die Wege geleitet worden und daran anschloss sich nur wenige Jahre später dieses ganze Konglomerat an Sommerbetreuung, was wir heute im Land haben, wo aber Landesrätin Rosmarie Barmer erklärt hat, sie wolle das nochmal verbessern.
Dauert. Aber ich finde, was sagt uns das, dass wir heute, das sind über 10 Jahre,
immer noch darüber diskutieren.
Immer noch darüber. Und Sie haben, wenn ich kurz einhaken darf, den springenden Punkt ja selbst gesagt. Ihr Ansatz als Schullandesrätin, als Bildungspolitikerin, Gewerkschaften ist eines, Arbeitsverträge sind das eine, aber ich bin dafür da, dass Familien und Kinder vor allem gut
in
durch
Südtirol
diese Jahre
und leben können und durch
auch
diese stressigen Jahre kommen.
Weil von Vereinbarkeit brauchen wir nicht reden, denn die gibt es. Die ist nicht zu schaffen derzeit mit den derzeitigen Rahmenbedingungen, was Arbeit betrifft, was Löhne betrifft, Öffnungszeiten.
So ist
das. Das hat sich ja alles noch ist ja alles noch viel größer geworden als zu Ihrer Zeit, wo Sie es schon versucht haben. Warum?
Ich weiß es nicht.
Warum?
Mich haben die Menschen oft gefragt, ja, im Sommer, was tust du mit den Kindern oder auch das ganze Jahr über? Und irgendwann, ich mir dachte, so, meine Kollegen Landesräte werden nie danach befragt. Dann habe ich irgendwann patzig geantwortet, die haben sie in den Kühlschrank getan. Also, ja, gut, okay. Ich finde nicht, dass das Paket noch größer geworden ist, weil diese Sommerbetreuung, natürlich die Berufstätigkeit der Frauen hat zugenommen, was ich sehr begrüße. Diese Sommerbetreuungsgeschichten haben zugenommen. Es gibt jetzt viel, viel mehr. Das waren Ansätze zu Beginn meiner Zeit als Landesrätin. Also jetzt fühlt sich eigentlich schon jede Gemeinde verpflichtet, genötigt vielleicht manchmal der eine oder andere, weil es kostet natürlich auch Geld, vor allem Kitas kosten sehr viel Geld. Das weiß ich aus der Zeit meines Mannes als Bürgermeister.
Und man braucht Personal.
Geld, aber er hat's gemacht.
Und man braucht auch das Personal.
Ja, genau. Was war jetzt Ihre Frage?
Ja, die Frage war, warum? Warum sind wir da nicht vom Fleck gekommen?
Es geht zu langsam. Dass wir nicht vom Fleck gekommen wären, würde ich jetzt ein bisschen
Wenn wir dieselben Diskussionen
bezweifeln, wenn ich mir überlege, vielleicht ist es zu viel Frauenthema.
Und?
Dass es Männer zu wenig zu ihrem Thema machen. Mhm. Das könnte eine Interpretationsmöglichkeit sein.
Mhm. Dass es deswegen einfach stockt. Oder irgendwie eben.
Ja, und dann
eingebremst wird das Ganze immer.
Ja, ich denke mir zwar, aber das wird jetzt schon hinhauen mit der besseren Bezahlung. Ich glaube, mit dem Betreuungspersonal und den Lehrkräften und
den ist ja nicht so, dass keine Ansätze oder der Wille nicht da gewesen wäre, glaube ich, auch von eben, die entsprechend jetzt an den Stellen sitzen. Aber eben, es scheitert Protest da, Protest dort. Natürlich will jeder, der in dieser Branche arbeitet, natürlich schaut auf seine Zeiten, ist alles ganz klar. Aber das gar, also ich meine, sehr stockend. Also das müssen wir jetzt beide, glaube ich, zugeben.
Stockend haben Sie recht. Auf der anderen Seite sehe ich halt, dass ich habe längere Jahre in Innsbruck gearbeitet und habe dort festgestellt, dass die familienpolitischen Leistungen und das, ich habe ein paar Mal darüber gestritten, weil Männer behaupten, das seien frauenpolitische Leistungen. Wir müssen Frauen familienpolitische Maßnahmen strikt auseinanderhalten. Aber für Frau ist es kein Vorteil, wenn es viel Erziehungsgeld gibt, wenn sie dann zu Hause bleibt und hinterher sich schwer tut, ins Berufsleben einzusteigen. Die familienpolitischen Maßnahmen in Österreich, in Tirol beispielsweise, sind sehr viel mehr auf Geldgaben konzentriert als auf Dienstleistungen. Mhm. In München hat meine Tochter Freundinnen, die jetzt im dritten Monat schwanger sind und jetzt verzweifelt auf der Suche nach einem Kita-Platz sind. Also da sind wir besser dran. Mhm. Und ich begrüße auch, dass bei uns hier in Südtirol die Dienstleistungen im Verhältnis besser funktionieren, ob sie es glauben oder nicht, oder ob dass die Angebote der Dienst, dass die Dienstleistungen stärker fokussiert werden als die Geldbeträge. Mhm. Weil ich glaube, es geht für Familien darum, den Alltag zu organisieren und gemeinsam beide, sowohl Mutter als auch Vater, nicht daran gehindert werden, zu ihrer Arbeit zurückzukehren, wenn sie das denn wünschen, zu ihrer bezahlten Arbeit. Mhm. Weil wir ja zu Hause auch viele unbezahlte Arbeit erledigen. Also wenn Vater und Mutter entscheiden, nach der Geburt eines Kindes, nachdem sie Eltern geworden sind, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, weiterhin berufstätig zu bleiben, dann sollen sie daran nicht gehindert, es ist ihre freie Entscheidung. Wenn sie das entscheiden, sollen sie darin unterstützt und gefördert werden. Mhm. Zumal die Wirtschaft, das Unternehmertum ja auch verzweifelt nach Arbeitskräften sucht.
Und jeder will ja, dass die Geburtenrate auch entsprechend nach oben und nicht nach unten geht. So, da muss man ja auch was dafür tun.
Ja, da haben junge Menschen heute eine andere Einstellung. Es ändert sich halt, ne, zu meiner Zeit. Und deswegen gibt es auch weniger Arbeitskräfte. Meine Jahrgänge, ich bin 63, der 65er Jahrgang war in Südtirol der stärkste. Mhm. Da gab es noch 14.500 Geburten. Heute haben wir 4.000 mit Migrantinnen und Migranten, ohne jetzt auch wieder irgendwas zum Ausdruck bringen zu wollen. Die sind aber einfach nicht mehr da. In meiner Matura-Klasse gingen zwei, das war Realgymnasium, gingen die Hälfte oder zwei, ja die Hälfte zum Studium. Mhm. Und von anderen Oberschulen dann überhaupt nicht, sondern gleich in den Arbeitsmarkt. Und es war klar, ich komme nach Hause zurück. Ich habe mir nie überlegt, irgendwo auf der Welt unterwegs zu sein. Mhm. Wenn ich mir die Situation jetzt anschaue,
ist völlig anders,
dann ist sie völlig anders, weil ein hoher Prozentsatz das Land verlässt, um zu studieren, und ein sehr hoher Prozentsatz dann gar nicht mehr zurückkommt, auch weil die Arbeitsangebote, ich sehe es bei meinen Töchtern, schon auch besser sind in großen Zentren. Da kann Südtirol nichts dafür. Es gibt auch hier viele tolle, attraktive Arbeitsplätze.
Ja, die Welt
aber
das ist
geht auch um das Umfeld.
Ja, die Welt ist insgesamt kleiner geworden.
Susanne und Claudia sagen, sie leben halt jetzt mal lieber in Göteborg und München als hier.
Mhm. Ist auch verständlich irgendwo. Das bringt die Entwicklung auch mit sich.
Ja.
Aber vielleicht, ich insistiere nochmal auf diesen Punkt, weil Sie selbst angesprochen haben, ich hätte mutiger sein sollen. Was war denn immer das Schwierigste in der Politik? War es, weil man Protest bekommen hat, weil man eigentlich, man will ja auch als Politikerin irgendwo gemocht werden, man will ja nicht immer nur die Buhfrau sein, die irgendwas durchdrückt und das ganze Land schreit auf, obwohl man weiß, es ist eigentlich politisch und gesellschaftlich wäre es klüger, das jetzt durchzudrücken. Was hat es denn oft so schwierig gemacht?
Also schwierig war das nicht, aber irgendwann ist man dann einfach, und hinterher habe ich mir beispielsweise bei der Froschgeschichte gedacht, ich habe falsch gehandelt.
Warum?
Ich habe falsch gehandelt. Ich hätte in die Dörfer gehen sollen, Vereinssäle reservieren, einen Pfarrer mitnehmen und jemanden von diesem Public-Private Aufsichtsrat des Museums, des Museums und mich den Menschen zur Diskussion stellen. Mhm. Ich meine, Kippenberg war ein gläubiger Katholik. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob er dann von der Kirche ausgetreten ist oder nicht.
Also vielleicht machen wir kurz eine Klammer auf. Eröffnung Museum 2008.
Ja.
Gab es diesen gekreuzigten Frosch.
Von Leichnam
Frosch,
Sonntag.
Diesen gekreuzigten
Z mit dem gekreuzigten ja, Frosch auf dem vom, Titelbild.
Von Martin Kippenberger.
Wo die Menschen an den Prozessionen in den Dörfern an den Z-Aushängetaschen vorbeigingen.
Und der ist im Museum gehangen, dieser gekreuzigte Frosch, das Werk von Martin Kippenberger.
Ja.
Und entsprechend ist dann auf, der Bischof hat protestiert, der Landeshauptmann hat protestiert, gläubige Gruppen sind vor dem Museum gestanden, es gab einen Hungerstreik.
Sie haben sich gekreuzigt.
Sie sind wochenlang...
Franz Ball.
Franz Ball hat den Hungerstreik, Ex-SVP-Abgeordneter. Mhm. Und Sie sind dann praktisch wochenlang...
Um sich dann auf Steuerzahlerkosten ins Krankenhaus einliefern zu lassen. Punkt.
Sind quasi auch, wenn ich das jetzt überspitzt sagen will, von der Öffentlichkeit gekreuzigt worden dann noch. So.
Das hat mir hinterher leid getan.
Sie hätten da mehr offensiv
ja,
sein sollen.
Ja, Und da hatte ich dann irgendwann die Kraft auch nicht mehr. Mhm. Klar hätte ich das machen sollen. Aber ich habe überhaupt das Talent kurz vor... oder hatte das Talent kurz vor Neuwahlen in meiner ersten Legislatur als Landesrätin, habe ich beispielsweise nicht überlegt und das Gesetz zur Einführung des zum Vorziehen des italienischen Unterrichts in die erste Klasse Grundschule, den es bis dato nur ab der zweiten gab, im Wahljahr gemacht. Eva Klotz hat mich vor sich hergetrieben und viele Menschen älterer Generation in Südtirol, die mich das erste Mal gewählt hatten.
Haben Sie dann nicht mal gewählt?
Nein, weil sie dachten, ich würde das Land italienisieren oder sowas.
Das
hat Eva Klotz perfekt beherrscht. Ich schätze sie, weil sie authentisch ist, weil sie, ja okay, ich schätze sie, Punkt. Aber ich, Urschel, habe dann in der Folge im Wahljahr keine Gesetze mehr gemacht, die die Öffentlichkeit so aufregen können.
Aber
das musste ich lernen.
Ja, aber eigentlich sollte es doch andersherum sein, so wie Sie es gemacht haben. Etwas, von dem Sie überzeugt sind, wo der Großteil heute, glaube ich, froh ist in der ersten Klasse
das
Grundschule.
Das ist einfach eine strategische Frage. Im
das
Wahljahr,
weil
ich hätte genauso das Jahr vorher machen können. Ich habe halt viel gelernt. Also ich habe echt viel gelernt in der Politik.
Aber es kann dann doch auch nicht sein, dass man im letzten, oder wir können, glaube ich, schon zwei Jahre vor der Wahl beginnen, da macht man gewisse Dinge gar nicht mehr. Man macht gewisse Gesetze, gewisse Reformen, macht man nicht mehr, weil man will ja gewählt werden. Das ist doch eigentlich schade. Das ist doch traurig.
Ja.
Da bleiben einem ja nur 2,5 Jahre für irgendwas.
Ja, schon 3, 4. Sie haben nicht ganz unrecht, ich habe es im 5. Jahr gemacht.
Ja,
also.
Das ist vielleicht strategisch nicht so sinnvoll, aber trotzdem, Sie waren überzeugt, heute glaube ich, ist das normal, das gehört dazu, viele sind froh.
Ich habe auch diese Klill-Fächer an den Oberschulen eingeführt, also dass gewisse Fächer
aber was
in
sagt uns das?
Sprache unterrichtet werden.
Helfen Sie uns, Sie kennen die hinter den Kulissen, Sie wissen, wie das Geschäft hinter den Kulissen läuft und wo man oft vielleicht auch besser nicht immer Einblick hat.
Mhm.
Aber eben, auf was sind PolitikerInnen so ausgerichtet? Eben, ich darf das nicht, ich muss das, dann kommt die Partei noch dazu, die erlaubt mir das auch nicht, aber ich möchte doch eigentlich, wie oft haben Sie Kompromisse mit sich selbst schließen müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten, weil sie loyal zu ihrer Partei waren, loyal zur Regierung.
Wissen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich darf das nicht oder ich muss das tun oder so, dann trifft das nicht zu.
Mhm.
Es geht auch immer darum, Sie haben vorhin Clausewitz und Machiavelli genannt, Zustimmung zu kriegen. Ich meine, wenn ich in die SVP-Fraktion gehe mit einer glänzenden Idee, dann kostet die auch meistens Geld. Und dann haben wir einen Haushalt, das ist der Haushalt, der er ist. Und ich brauche jetzt sowohl Zustimmung für meine Idee, als auch Zustimmung für die Finanzierung dieser Idee. Und irgendwann gibt es eine Abstimmung und ich kann vorher versuchen zu überzeugen, ich kann überreden, ich kann die Wände hochgehen, aber wenn nicht eine Stimme mehr als die Hälfte der Anwesenden für mich stimmt, dann kann ich zusammenbacken.
Mhm.
Und das gehört einfach dazu.
Mussten
das gehört
das
auch
so
zum Wesen der Demokratie.
Klar.
Das musste ich nicht oft tun.
Okay.
Nein, echt nicht.
Mhm.
Ich habe mich gut vorbereitet und das, weil Sie vorhin fragten, darauf habe ich auch noch nicht geantwortet, das Schwierigste in der Politik war für mich die Gratwanderung zwischen der öffentlichen Präsenz, der Teilnahme an Veranstaltungen und dem sich zurückziehen. Nicht einmal so, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, weil mein Mann ist Bauer, der war zu Hause und Oma war auch da, sondern die Gratwanderung zwischen öffentlichem Präsentsein, zwischen Terminen wahrnehmen und sich des sich Zurückziehens, um Konzepte zu überlegen, um Ideen weiterzuentwickeln, um Gesetze vorzubereiten. Mhm. Das war für mich die Gratwanderung, die nötige Zeit dafür zu finden.
Wie haben Sie das?
Ja, mal besser, mal schlechter, aber das war für mich unendlich wichtig, auch wieder mal zu klausurieren. Ich muss ja die Dinge weiterdenken. Ich muss die Dinge ja von, ich muss, ich will,
ja, das gehört
ich
dazu.
Will die Dinge, ich will die Dinge von ihrem Ende her denken. Mhm. Wenn wir ein Gesetz vorbereiten, dann will ich zuerst die Vorstellung davon haben, was dieses Gesetz gesellschaftspolitisch verändert. Mhm. Oder beziehungsweise ich habe eine Vorstellung, ich habe eine Idee, ich habe ein Wahlprogramm.
Ja, wir können bei der Schule bleiben.
Will bestimmte Dinge erreichen. Ja. Zuerst muss ich das im Kopf haben. Ich will ein Papier haben, wie es danach aussehen soll. Und dann arbeiten wir gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen an der Umsetzung dieser neuen Vorstellung von Schule, von Gesellschaft, von Museumspolitik oder was auch immer Sie wollen.
Das braucht Ruhe, das braucht Zeit.
Genau.
Und gleichzeitig sollten Sie präsent sein in den
Dörfern, Veranstaltungen. Was mir auch Spaß gemacht hat. Aber, aber ich habe dann auch oft abgesagt. Ich hatte, Gott sei Dank, ich hatte Louis Dornwalder als Landeshauptmann und Louis Dornwalder war viel an Wochenenden unterwegs und wir haben uns dann irgendwann abgewechselt. Das war für mich auch eine gewisse Erleichterung. Mhm. Ich habe ihn gefragt, gehst du dahin? Dann habe ich auch manchmal abgesagt.
Mhm. Und das ist ein 24-Stunden-Job, ja, ohne Wochenende?
Sehr, ja,
ohne,
da gab es keins. Mhm. Nein, vor allem in der Bildungs- und Kulturpolitik nicht. Sie haben immer irgendeinen ehrenamtlichen geschätzten Verein oder eine Schuleröffnung oder eine Kindergarteneröffnung oder also Wochenende habe ich abgeschrieben.
Ist es Ihnen da passiert, vielleicht nicht mal so sehr, als Sie drinnen steckten, sondern eher danach, als Sie die Manöverkritik vielleicht gemacht haben?
Die habe ich schon zwischendurch auch einmal wieder gemacht, aber mein Gott.
Ja, man hat vielleicht dann noch einen anderen Blick nochmal, wenn man von außen drauf schaut. Warum?
Ja, weil ich ihm halt auch widersprochen habe.
Es braucht auch ein Lustrumwaller, dass man ihm widerspricht.
Das hat er auch dann gut vertragen. Also zu Beginn
aber,
nicht, zu Beginn
das
hat er mich bekämpft,
muss
ich jetzt ehrlich sagen. Er wollte mir mit meinem riesen Wahlerfolg von über 40.000 Stimmen ein, unter Anführungszeichen, anständiges Ressort geben, aber da hat mir Otto Saurer geholfen. Ich habe dann öffentlich mit ihm gestritten, das können Sie noch nachschauen, die Brixner SVP-Frauen, die Arbeitnehmer, haben gesagt, na, die muss das und das und das und das kriegen. Ja, nein. Und Otto Saurer hat mir dann in einem Gespräch mit Dornwalder dabei geholfen, also im Namen der Arbeitnehmer konnten wir dann auch was einfordern. Und die erste Zeit war etwas schwierig, aber spätestens in der dritten Legislatur, ja, vielleicht auch schon früher.
Das
ja, da ging es dann ganz
10
gut.
Jahre,
nein, nein, nicht, 10 Jahre waren es nicht. Also nach einigen Jahren. Ich musste auch lernen. Ich war neu in der Landesregierung.
Sie waren da Ende 30?
Mit 30 war ich Präsidentin, 35 war ich. Ich habe es 20 Jahre gemacht, von 30 bis 50. War beim Ausstieg immer noch eine der Jüngsten.
Eine der
bei
Jüngsten,
meinem
Jüngsten der SVP-Fraktion, ja.
Ja, jedenfalls. Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass der Landeshauptmann der Primus inter pares ist. Das habe ich nicht gemacht, weil ich habe mich viel zu viel in viele Dinge eingemischt. Und ich dachte mir, ich sitze in der Landesregierung, kann ich überall mitreden.
Ja, wenn Sie zu sagen haben, warum nicht?
Ja, vielleicht hatte ich auch manchmal was zu sagen, ohne dass ich wirklich was zu sagen hatte. Also da sind wir Frauen auch recht kritisch im Umgang mit uns selbst. Ich hatte das zu lernen und er hat irgendwann mal nach ein paar Jahren, glaube ich, aber das ist jetzt blöd, wenn ich es in seinem Namen sage. Ich denke, er hat dann schon zu schätzen gewusst.
Dass er sie
meine Arbeit zu schätzen gewusst. So.
Aber es hat doch schon, weil sie sagen, dritte Legislatur, also es hat lange...
Es war schon
also
in der zweiten.
Dass sie sich angenähert haben,
es hat dann 3 Jahre gedauert, ja. Ja.
Aber am Ende...
Jedenfalls hatte ich dann auch irgendwann einmal seine volle Unterstützung. Und konnte auch recht frei, weil viele Menschen meinen...
Ja.
Er hätte keine andere Meinung gelten lassen, er hätte
alles selbst bestimmen wollen.
Reingeredet und so. Diese Erfahrung habe ich nicht gehabt.
Also Sie hatten freie Hand.
Total freie Hand nicht. Ja. Das war das, was ich zu lernen hatte. Er ist Primus inter pares. Mhm. Ne?
Mhm. Aber man hat
schon,
sich zusammengearbeitet.
Ich konnte gut arbeiten, ja.
Mhm.
Ja,
weil Sie gesagt haben, das Schwierigste in der Politik. War das gleichzeitig auch das Anstrengendste?
kann man wohl sagen. Ja, anstrengend war, für mich war dieses wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich sagte, die Gratwanderung zwischen zurückziehen und in der Öffentlichkeit stehen. Aber natürlich, ich hatte, als ich Landtagspräsidentin war, hatte ich 2 Kinder, mhm, 1,5 und 1,5 Jahr alt. Ich war die Erste, die einen, wenn ich so nennen darf, unter Anführungszeichen schwangeren Wahlkampf, mhm, geführt habe und habe dafür bitterböse Kommentare und Briefe gekriegt. Ich habe mir irgendwann eine Mappe Gift angelegt, mit dem Namen Gift, bis Bertha Linter, meine geschätzte Ressortchefin, gesagt hat, schmeiß die Mappe weg, Sabine, das tut doch nicht gut.
Was war also da alles drinnen?
Zum Beispiel Doppelkarten, anonym, mhm, mit dem Foto von einem weinenden Kind und dahinter Beschimpfungen, wie ich es wagen kann, in die Politik einzusteigen.
Also 1993?
Das war 93, da war der Wahlkampf.
Sie waren schwanger?
Ich war schwanger.
Und hatten, also
ich habe im Mai das Baby bekommen. Mhm. Und der Wahlkampf ging im Februar, Januar, Februar so richtig, mhm, los für Herbst. Mhm. Also böse Geschichten. Mhm. Und ich, leider vielfach von Frauen. Und ich habe,
Frauen?
Ja, ja, vor allem von Frauen. Ich habe Wahlversammlungen in Erinnerung. Damals kandidierten Grete Wörndle, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, Christine Meyer und ich. Mhm. Und wir haben uns beide vorgestellt und hinterher gab es Frauen, die gesagt haben, was? Die Meyer hat nicht einmal ein Kind, was will denn die verstehen? Was? Die Kassler, der Mur hat 2 Puppeln daheim, die soll schauen, dass sie daheim bleibt.
Also was nun?
Wissen Sie, Frauen, wir Frauen haben noch zu wenig gelernt, unsere verschiedenen Rollenverständnisse. Ich muss es ja nicht akzeptieren, wenn eine andere Frau was anderes tut als ich, aber zur Kenntnis nehmen und nicht drüber schimpfen. Da sind uns die Männer weit, weit, weit voraus.
Nach wie vor.
Nach wie vor, nach wie vor. Weil natürlich, wenn ich Leben anderer Frauen höre, die anders sind als meine, dann habe ich mich damit auseinanderzusetzen, aus meiner Rolle zu gehen und das ist unbequem. Mhm. Ich habe mir Fragen zu stellen. Gestalte ich mein Leben richtig, stehe ich dazu oder nicht, oder, mhm, oder könnte ich es auch verändern? Mhm. Das ist viel unbequemer, als in seiner eigenen Rolle zu verharren und dafür in Anspruch zu nehmen, das ist das Richtige. Mhm. Hausfrau, Mutter zum Beispiel. Ja, okay, das, ich habe ja nichts dagegen.
Mhm. Aber bitte jede, wie sie es für,
ja,
sich
und
richtig
dann
hält.
Vielleicht wären wir mal in der Lage, dasselbe habe ich mir oft für die Gewerkschaften gewünscht, die unterschiedlichste Forderungskataloge gebracht haben, weil es einfach die Stärke nochmal sehr viel potenziert hätte. Können wir uns bitte bei unseren 20 verschiedenen Anliegen, ich nenne jetzt eine x-beliebige Zahl, auf die 5 einigen, mhm, die wir gemeinsam vertreten können, mhm, dann sind wir stark, dann kann uns keiner. Und das beispielsweise hat der Wirtschaftsring der Arbeitnehmerinnenseite voraus.
Also dieses vernetzt sein und am Ende, wenn es um die gemeinsame,
ja, nicht
Sache
vernetzt,
geht.
Vernetzt sind Gewerkschaften und Frauenorganisationen ja auch. Um politisch, auf politischer Ebene erfolgreich zu sein, ist es schon sinnvoll zu schauen, was können wir gemeinsam weitertragen. Mhm. Weil das klappt dann. Hinterher dann zu schauen, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Anliegen.
Ja,
weiter.
Aber wenn wir bei den Frauen bleiben, mhm, klappt ja immer noch nicht wirklich. Also wo sind wir gemeinsam politisch erfolgreich, wenn wir uns gemeinsam zusammentun? Da können wir immer noch sehr viel lernen.
Luisa Niecki war meine, mhm, eine Zeit lang, und dann war ich auch alleine nach Barbara Repetto war dann noch mal
Landesrätin,
da.
Dann Partito Democratico.
Landesrätin. Und ich haben einiges miteinander gemacht. Wir haben, auch wenn wir unterschiedlichen Sprachgruppen und Parteien angehören, wir haben auf jeden Fall den Tag der Frau, den Tag der Verliebten. Nicht im Sinne von verliebt, nicht im Sinne von Mimosen schenken, sondern Zeit, ja, schenken. Mhm. Den Muttertag, gewisse Tage oder Begebenheiten zum Anlass genommen, immer wieder und bewusst gemeinsam Stellung zu beziehen. Mhm. Auch Veranstaltungen und so.
Unter Ihrer Zeit als Kulturlandesrätin haben Sie auch das Magazin Alpenrosen.
Ja.
Deswegen davor die Frage, den Frauenkalender.
Ja.
Auch so Geschichten immer wieder mitbegründet und angestoßen, um das auf andere Art und Weise in die Bevölkerung zu tragen.
Ja.
Die ganzen
Frauen. Es nutzt ja nicht, wenn einige auf einem Gipfel stehen und die anderen irgendwo anders leben. Wir müssen ja zusammenkommen.
Haben Sie sich da, weil Sie... Und das hat mich schon erschreckt, das habe ich so nicht gewusst, dass vor allem von Frauen diese Kritik anfangs kam. Hat sich das dann irgendwie immer so durchgezogen durch die Jahre? Also die Kritik Ihnen gegenüber, eben Frau, Mutter, kleine Kinder, Landesrätin, ist das besser geworden?
Das hat dann geklappt, das ist besser geworden. Und ich stelle auch fest, sowohl bei Magdalena Amhof als bei Renate Gebhardt, ich weiß jetzt nicht, was die beiden zu Hause für Post gekriegt haben, ist es in der Öffentlichkeit nicht so schlimm gewesen wie bei mir. Mhm. Ja. Es braucht halt immer.
Aber nichtsdestotrotz, das eine ist die Öffentlichkeit und das andere ist, wie man als Frau in der Politik sich bewährt und seine Frau steht quasi. Mhm. Haben Sie oft auch zu spüren bekommen, ich werde jetzt so behandelt, durchaus auch in der Regierung, in Parteigremien und so weiter, eben weil ich eine Frau bin, weil Männer werden da anders beurteilt, Männer setzt man das Maß anders, diese Geschichten, oder sind das immer nur so... Vorurteile oder Klischees, die man meint, dass sie passieren, aber eigentlich in Realität...
Das ist mir selten passiert. Hat wohl auch damit zu tun, ich bin ein Gasthausgitsch. Ich bin
sie wissen
nicht
sich Brüder, zu wehren.
Ich bin nicht scheu, ich weiß mich zu wehren und ich habe eine gewisse Größe. Das spielt auch eine Rolle. Mir kann kein Mann so schnell den Arm um die Schulter legen. Ich habe es dennoch ab und zu verspürt, aber höchst selten. Eher habe ich mich selbst unter Druck gesetzt, als einzige in solchen Gremien zu sitzen und dann noch eine Frau zu sein, das spornt uns Frauen vermutlich noch mal mehr an. Die Ansprüche an mich selbst habe ich sehr hoch gestellt. Mhm. Ich war zu perfektionistisch und das muss ich jetzt im Nachhinein schon sagen. Mhm. Es sind immer noch teilweise Tugenden oder Untugenden, aber das
zum Beispiel
wäre auch leichter gegangen. Ja, immer diese 120 oder 150% zu wollen. Ne? Das muss alles klappen. Denke ich mir heute, aber natürlich, Frau wird ja auch älter. Das Leben muss ja einen Sinn haben, damit sie sich weiterentwickelt.
Aber sind das Eigenschaften, die Sie mitgebracht haben, auch in die Politik?
Viel.
Die kommen von irgendwoher.
Ja, vom Elternhaus. Ich hatte
nämlich
einen Vater, für den es nur Arbeiten gab und Arbeit. Und zu Hause haben wir wirklich, wir Geschwister, viel mitgearbeitet, viel mitgeholfen, schon ab dem Alter von 19 Jahren.
Was haben Sie alles gemacht im Gastbetrieb, alles, was so anstand?
In jungen Jahren die Wohnung der Eltern aufgeräumt und und unsere Wohnung aufgeräumt und dann Taschengeld bekommen, dann Kegelbahndienst im Alter von 10, 11, 12 Jahren und danach in den Service. Mhm. In der Küche war ich nicht, das machen mein Vater und mein Bruder. Alles habe ich gemacht. Ich habe mir auch mein Studium selbst finanziert, weil Vater wollte eigentlich nicht, dass ich studiere. Hinterher war er riesenstolz auf mich. Aber seine Vorstellung war immer die bleibt mir jetzt, die ersetzt mir vielleicht zwei Kellnerinnen zu Hause und irgendwann heiratet sie dann einen reichen Mann oder so. Nicht? Weil es war klar, dass mein Bruder den Betrieb kriegt. Nicht?
Sie und Bruder noch Geschwister?
Eine Schwester.
Schwester.
Ich bin die Älteste, meine Schwester ist anderthalb Jahre jünger und anderthalb Jahre später dann noch mein Bruder.
Mhm. Aber für Sie war immer klar, nein, Gasthaus, und? Das ist nicht mein Leben.
Nö.
Wussten Sie das, oder?
Nein.
Okay.
Nein, das erzähle ich Ihnen nachher, ich wollte noch was sagen. Und mein Vater zu Hause irrsinnig streng und Mutter für die Schule. Meine Mutter ist Bundesdeutsche, sie war eine Urlaubsliebe meines Vaters, ist auch, sie lebt noch. Sie ist 18 Jahre jünger, aber ist jetzt auch schon 90. Mhm. Also für Mama war eine 8 oder 9 in der Schule schon fast zu wenig. Sie wollte halt, dass wir...
Und das war für Sie Antrieb?
Also ich bin schon, wie soll ich sagen, auf der einen Seite, weil ich will das ja nicht geringschätzen, bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mich gefördert und gefordert, vor allem gefordert haben, weil... Es bringt ja nichts, Kinder zu verschonen. Nicht? Sie sind dann im Erwachsenenleben viel unbeholfener. Mhm. Also dafür bin ich Ihnen dankbar. Manchmal, wenn ich so meine Ansprüche oder meinen Ehrgeiz beobachte aus der Distanz, denke ich mir, na Sabine, jetzt brauchst du Mama oder den Tata nicht mehr recht zu machen. Aber das dann auch umzusetzen, ist schwierig.
Immer noch.
Immer noch.
Es steckt dann in den Knochen irgendwo, das wird man nicht schnell los. Aber wenn Sie sich bewusst sind, das ist immer der erste Schritt, dass man rauskommt aus der Geschichte.
Ob ich mir dessen rechtzeitig bewusst bin.
Ja gut, das ist dann eine andere Frage. Okay.
Also das ist kein Problem. Mhm. Wir haben jetzt so halt, weil wir beide jetzt drüber reden. Ne?
Das hat Sie zum einen, dieses ganze Gasthausleben hat Sie sehr geprägt.
Ja, also so Kommunikation war immer meins und ist heute noch. Und
natürlich der Erziehungsstil und so.
Wenn Sie die Berufe anschauen, die ich gemacht habe, dann sind das auch alles Kommunikationsgeschichten. Mhm. Ne? Mhm. Lehrerin, Journalistin, ja. Politikerin, Stiftungs- und Förderkreis.
Ja, es geht immer reden.
Ja, mache ich gerne. Ich mag auch Leute. Ich bin neugierig.
Aber Sie,
mich interessieren Leute, Menschen wirklich.
Wie haben Sie dann das dann gemacht? Weil Sie sagen, Sie reden gerne und Sie sind ein sehr kommunikativer und offener Mensch. Als Sie die Politik hinter sich gelassen haben, sind Sie ja pilgern gegangen.
Ja.
Allein.
Ich bin allein gegangen nach
vier Wochen. Wie haben Sie da mit sich selbst geredet? Haben Sie jemanden gefunden zum Reden?
Ich finde jemanden und ich rede auch mit mir selbst. Das mache ich zu Hause auch oft. Kein Thema. Ich bin danach pilgern gegangen, weil ich gesagt habe, ich will mal weg. Und habe zu meinem Mann gesagt, wenn Max, kommst du nach? Und bin dann und haben wir gedacht, wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder nach Hause. Ja. Aber ich bin die ganze Atlantikküste entlang von Bilbao gewandert. Und 150 Kilometer vor Santiago ist dann mein Mann nachgekommen und wir haben das gemeinsam gemacht, was nicht klappte, weil wir völlig unterschiedliche Wanderrhythmen haben. Wir waren dann abends und morgens und nachts beieinander.
Echt?
Aber ja, mein Mann ist, ich bin eine Nachteule, je später der Abend, desto munterer werde ich. Mein Mann ist ein Frühaufsteher, also der ist um 5, 6 Uhr schon unterwegs oder auf oder am Feld und er läuft langsamer als ich, er läuft aber beständiger als ich.
Ich verstehe.
Er macht seine 15, 20 Kilometer oder 25, dann ist Ende. Sabine schläft länger und so haben wir es dann gemacht und das lief perfekt. Ich habe in Ruhe Kaffee getrunken und bin dann losgezockelt, wie man so schön sagt.
Man muss
wenn nach
wissen,
8 Kilometern irgendein Dorf kam, dann habe ich mir das Dorf angeschaut, habe einen Kaffee geholt oder etwas zum Essen und habe mich wieder hingesetzt und weiter. Ich konnte dafür auch bis 9, 10 Uhr abends laufen.
Dann haben Sie sich irgendwann wieder
getroffen. Und irgendwann haben wir telefoniert, wo bist du oder wo.
Ja. Ja. Haben Sie wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund gemacht, dass Sie danach
das eben war vor allem der Rentenskandal.
Wo ich Sie sagten, Sie brauchen jetzt Abstand.
Ich fand mich so ungerecht behandelt, immer diesen Ausstieg, diesen Abschied. Hätte ich mir niemals gewünscht und dann bin ich abgehauen.
Also das war dann, es war gleich Anfang 2014.
Anfang 2014, im Mai bin ich losgegangen.
Das heißt, Sie hatten die Schnauze voll irgendwo? Sie wollten einfach raus?
Ja, ich habe meinen Vorschuss zurückgegeben. Ich wollte mal weg. Und habe dann gleich danach schon für den Rektor der Uni Innsbruck zu arbeiten begonnen und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte mir länger Zeit nehmen sollen.
Ah, Sie wussten schon danach, dass Sie da...
Ja, der war ja schon in meiner politischen Zeit dreimal in meinem Büro und hat gesagt, wir brauchen Sie. Mhm. Sie sind eine Alumna der Uni, kommen Sie zu uns. Ich habe viermal Nein gesagt und das fünfte Mal Ja. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte eine längere Pause machen sollen.
Das war aber wirklich dann kurz, diese Pause.
Schon vorbei. Ja, ich habe schon im Juli wieder angefangen mit Konzepten für Innsbruck.
Ja, das heißt, meine Frage erübrigt sich dann, was diese Pilgerreise, so wie sie die geprägt hat, auch für alles, was danach gekommen ist. Oder
geprägt
ob
hat sie
einfach
mich überhaupt nicht, sie hat mir einfach Spaß gemacht. Ja. Ich würde das auch sofort wieder machen. Ich hatte jetzt leider eine Rücken-OP, war gesundheitliche Probleme. Und aber das hat mir überraschenderweise, ich wusste ja auch nicht, wie es geht. Aber so in den Tag hineinzuleben, das kannte ich ja Jahrzehnte nicht.
Ich frage deshalb, weil wir hatten damals, das war jetzt dann schon 2013 im Sommer noch, wo sie schon wissen, vielleicht mache ich diese Pilgerreise, vielleicht auch, um mich nicht unter Druck zu setzen, was kommt danach und so. Okay, das heißt.
Dabei hatte ich ihm schon vorher zugesagt. Ja, okay, passt, es war eine wunderschöne Arbeit, ich habe viel dazugelernt. Also die Politik ist eine Aufgabe, jetzt im Nachhinein gesagt, ich habe es immer schon so gesagt, die wie kaum eine andere Aufgabe es einem Menschen oder einer Menschin ermöglicht oder schenkt, den persönlichen Erfahrungshorizont irrsinnig zu erweitern. Das habe ich immer zu schätzen gewusst. Ich konnte meine Nase überall reinstecken, ich konnte mich über alles erkunden. Ich habe schon gesagt, ich bin sehr neugierig und mag Menschen. Und das hat mir schon getaugt, wenn ich so sagen darf. An der Uni war es ähnlich. Es war ungeheuer spannend, sowohl im Universitätsbetrieb, beispielsweise am Morgen mit einem Mathematiker, dann mit einer Soziologin, dann mit einer Theologin und abends nochmal mit einer Physikerin zu reden und sich auszutauschen. Ich muss dann immer erst meinen Kopf wieder in Ordnung bringen auf der Heimfahrt.
Weil so viel Inputs da waren.
Ja, es war total interessant und spannend. Genauso habe ich es als sehr interessant und spannend erlebt. Ich habe ja praktisch Spenden gesammelt für die Universität. Deshalb diesen Förderkreis und den Freundinnen, Freundeskreis und die Stiftung dann noch einmal, die gemeinnützige im Jubiläumsjahr. Und zu diesem Zweck bin ich viel unterwegs gewesen. In Luxemburg, in Vorarlberg, das sind so die Stammländer der Uni, wo die Studierenden herkommen. Nordtirol, Südtirol und Osttirol. Und habe einfach die großen, reichen Menschen abgeklappert. Viel Männer, aber auch einige sehr, sehr interessante Frauen.
Mhm. Und haben die Geld zusammenbekommen?
Ja, 7 Millionen oder sowas habe ich gesammelt. Ich habe dann natürlich immer versucht, direkt Kontakte an die Spitze zu kriegen und diese Menschen und ihren Lebenslauf und ihre Biografien zu erfahren. Das war für mich eine riesige Bereicherung und höchst interessant, ein Geschenk. Mhm. Da habe ich auch wieder sehr viel gelernt.
Ich sage immer, es ist eigentlich ein Privileg, vor allem auch, dass wir Journalisten haben, so ins Leben von anderen Menschen, die eigentlich wildfremde Personen sind teilweise, dass die einen die Tür öffnen und man da hineinschauen darf. Ich finde das jedes Mal wieder, egal aus welcher Branche und welchem sozialen Status, weil das ganz ist absolut nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
Nein. So, also das war bei mir so als Lehrerin mit den Kindern, danach als Journalistin, danach in der Politik, dann an der Uni und dann mit denen zu kommunizieren. Also gewisse Grundlinien setzen sich schon fort. Und ich bin auch sehr dankbar dafür und weiß es sehr, sehr zu schätzen, dass ich eben Verschiedenes ausprobieren durfte in meinem Leben. Und wer weiß, was noch kommt. Ich gesund bin, ich bin ja erst nicht einmal 63
forscht. Ja. Aber weil Sie diesen Rentenskandal, wie man den jetzt auch benennen will, angesprochen haben, wir haben über die Frosch-Affäre gesprochen, wir haben über diese Schulproteste gesprochen. Man, das sind ja
Italienisch fast, in der ersten Klasse.
In jeder Legislatur von diesen dreien, wo Sie da waren, einen großen, also im Vergleich auch zu anderen Mitgliedern der damaligen Landesregierung, lassen wir den Zellskandal vielleicht mal beiseite.
Das war einfach groß, ich hatte 11 Abteilungen, hatte
aber
kein anderer.
Das hinterlässt in der Spuren. Das hinterlässt doch Spuren.
Ja, Verletzungen.
Inwieweit, also vielleicht das ist auch so ein bisschen immer der Kern von diesen Podcast-Gesprächen, der mich sehr interessiert, inwieweit der Mensch verändert sich überall, wo er steckt. Wir reden jetzt halt mal über die Politik. Und Politik ist doch eine Branche, die man nicht zugleich so leicht vergleichen kann. Es hat sehr viel mit Öffentlichkeit zu tun, mit medialem Druck, öffentlichem Druck, mit vielen Menschen. Inwieweit, würden Sie heute sagen, hat Sie diese politische Arbeit verändert?
Das müssten andere beurteilen. Ich habe vorhin schon gesagt, eben diese Chance, meinen Erfahrungshorizont zu erweitern, habe ich als riesengroße persönliche Bereicherung erlebt. Ich habe viel dazulernen dürfen, verändert. Könnte ich nicht sagen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre.
Vielleicht verändert im Sinne auch von, wahrscheinlich trifft das nicht ganz zu. Ich meine, Sie haben zwei kleine Kinder gehabt in diesen Jahren, die aufgewachsen sind. Ihr Mann in der Landwirtschaft, also waren doch sehr in einem bodenständigen Umfeld.
Also in der Blase glaube ich nicht gewesen zu sein, wenn Sie auf das raus wollen. Eben,
ist man sich das als Politikerin bewusst, wenn man drinnen steckt? Oder nicht bewusst, dass man jetzt ein bisschen abdriftet von der Realität und Anführungszeichen?
Ich möchte für mich in Anspruch nehmen, dass ich kaum oder gar nicht abgedriftet bin, weil ich den Austausch und den Kontakt mit Menschen aller Art immer betrieben habe, weil ich das auch gerne mache. Ich weiß nicht, gibt es andere Meinungen über mich, aber natürlich hat man mir manchmal vorgeworfen, seitens der Schule, du bist jenseits der Realität oder Schulamt, das geht nicht.
Das sind
und
fast
so,
die klassischen
bis ich irgendwann
Vorwürfe.
Gesagt habe, so, jetzt machen wir 40 Bedienstete des Schulamts raus in die Klassen zum Unterricht und 40 Lehrpersonen holen wir ins Schulamt, damit sie deren Arbeit kennenlernen. Aber ich nehme schon für mich in Anspruch, dass ich nicht abgedriftet bin. Deswegen konnte ich natürlich auch trotzdem eine andere Meinung zu Dingen haben. Vermutlich haben auch die Kinder und die Familie und die Oma und der Mann dazu beigetragen.
Haben Sie sich manchmal schwer getan, mit den Menschen im Land, für die Sie ja die Politik gemacht haben? Oder haben Sie sie manchmal auch nicht verstanden, wo Sie sagten, ja, ich mache jetzt zwar Politik für euch, aber ich verstehe euch da jetzt nicht mehr oder wir treffen uns da nicht mehr oder eigentlich seid ihr doch ein ferner Planet, wegen Protesten, wegen Falscheinschätzungen, keine Ahnung. Wo Sie sich gehadert haben mit ihrer eigenen Bevölkerung.
Na, gehadert habe ich, wenn ich Proteste oder Forderungen als ungerechtfertigt erlebt habe, aber das habe ich denen dann auch so gesagt. Mhm. Ich meine, ich muss ja auch eine Linie haben. Ne?
Mhm. Das war jetzt für mich kein Problem,
das gehörte
hat
dazu.
Nicht jeder oder jeder.
Ja, das gehörte für mich einfach dazu. Mhm. Ist ja klar. Solange, was mich sehr gestört hat, ist, wenn die Dinge dann persönlich wurden. Nicht? Wenn unter der Gürtellinie es Angriffe gegeben hat, das fand ich einfach unfair. Hat ab und zu gab es das. Aber grundsätzlich, ich denke, es ist das Wesen der Demokratie, dass wir in konstruktivem Austausch verschiedener Meinungen einen gemeinsamen Weg finden. Mhm. Ich habe das auch begrüßt. Ich war froh, dass ich kritische Mitarbeiterinnen in meinem Umfeld hatte. Und da fühlte ich mich auch sehr aufgehoben. Mhm. Montags nach der Landesregierung, Türen zu, bei Ressortchefin und Referentin und noch ein, zwei Mitarbeiterinnen, war ich die Sabine und nicht mehr die Landesrätin. Mhm. Und das war mir sehr, sehr recht, dass sie mir ihre persönliche Meinung, weil das sind ja auch Fachkräfte, ins Gesicht sagen und nicht
auch
nur den Bauch pinseln.
Mhm. Ja, das ist ein großer Unterschied.
Und das war für mich eine, also im Nachhinein, ich habe es auch zu schätzen gewusst während meiner Zeit, da ein paar Menschen zu wissen, weil das Glück haben nicht alle Politikerinnen. Ein paar Menschen zu wissen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann, die zwar meine Meinung nicht teilen und wir haben 5 Minuten lang gestritten, dann geht die Tür auf und eine fremde Person kommt herein und sie stehen vollkommen vor mir, auch wenn sie meine Meinung nicht teilen. Das ist etwas vom Besten, was in der politischen Tätigkeit passieren kann. Mhm. Und dafür bin ich heute noch dankbar.
Das ist nicht selbstverständlich, ja.
Weil Linter, es gibt doch Johannes viele, Kutscherer, wo Johannes Kutscherer, Birgit Oberkofler, Karin Dallatore, also dieses enge Umfeld damals, Peter Höllenregel, das rechne ich denen hoch an.
Sie haben, weil Sie davor das eben mit, wie man damit umgeht, ich finde das eine schöne Aussage 2013, wo Sie zu mir sagten, wenn ich von einer Maßnahme überzeugt bin, ich zitiere Sie jetzt, halte ich Angriffe gut aus. Unter die Haut geht es bei Angriffen unter der Gürtellinie oder bei pauschaler Kritik. Vielleicht ist meine Haut zu wenig dick, aber ich denke mir, ich will Mensch bleiben, das darf mich jetzt auch verletzen. Und das haben Sie auch
so... Das habe ich so gelebt, immer so gelebt. Die Verletzungen waren natürlich nicht so angenehm. Ja, aber es ist
halt so. Aber wie geht man damit um? Ich denke, das waren jetzt keine kleinen Skandale, die wir aufgezählt haben. Hatten Sie dann auch mal so, jetzt reicht's, jetzt lass es, jetzt kennt mich jetzt mal Lola?
Nein, wenn ich von einer Maßnahme überzeugt war, dann war der Willen so stark, dass ich viele Verletzungen auch zu meinen Ungunsten ausgehalten habe. Mit schlaflosen Nächten, mit Schlafmitteln, mit... Das habe ich durchgezogen, wie gut es meiner Gesundheit, mit vielen, vielen Zigaretten, wie gut es meiner Gesundheit getan hat, ist eine andere Frage.
Wie viele
Frage.
Zigaretten wollen wir nicht wissen?
Nein, besser nicht. Ich habe es geschafft, ich habe mir immer vorgenommen, nach der Politik lerne ich ein Instrument, ich lerne Englisch und ich lasse das Rauchen sein.
Ja, Englisch haben Sie angefangen, das
ja,
weiß
ja,
ich.
Ja, ich spreche
Sie
jetzt
mal
leidlich
erzählt.
Englisch, ich bin in der Lage, mit englischsprachigen Gästen zu Hause zu reden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so flüssig das beherrsche, wie ich jetzt gerade mit Ihnen rede, aber zur Hälfte schaffe ich es. Mhm. So, alles zur Hälfte. Gitarre bin ich am Üben, mal mehr, mal weniger. Und das Rauchen habe ich letztes Jahr am 13. Mai sein gelassen für 7 Monate. Und ich urschel habe dann in der Silvesternacht nach 2 Gläsern Wein wieder damit angefangen. So,
jetzt und muss ich mir
wieder
vornehmen. Und
stecken
jetzt
Ich stecke wieder drin, ja. Okay, passt.
Aber Sie schaffen es,
wenn Sie
wollen.
Das Glas ist halb voll.
Aber
jetzt muss ich mich beeilen, weil
so wie Sie das
sonst
jetzt,
schaffe ich es nicht mehr, dass es voll wird.
Ja, gut.
Ja, weiß ja nicht, das sind jetzt 10 Jahre.
Das
ne?
kann man, wie alt Ihre Mutter ist, 90.
Stimmt, ja.
Also
ja,
Sie haben jetzt wahrscheinlich...
Wenn ich Mamas Gene habe.
Ja.
Ja.
Also,
okay.
Es schaut recht gut aus.
Schauen wir mal.
Sie haben noch Zeit, wobei
ja,
man nicht
weiß,
Zeit hat.
Ja, ich weiß schon sehr zu schätzen, wie gut es uns geht, also...
Das heißt, Sie haben nie gesagt, okay, ich lasse das jetzt, ihr könnt mich mal alle, nee. Das ist nicht Ihr Charakter.
Nee, ich habe es
so,
am Ende gesagt,
schon,
ich lasse es jetzt mit 50, ja. Ich kandidiere nicht mehr.
Mhm. Was vermissen
Sie? Hinterher
habe ich
mir gedacht, hätte ich doch nach Rom sollen.
Ja, das war damals die Option.
Ja, ja, logisch.
Oder Sie wurden gehandelt.
Aber nein, ich bin jetzt froh, weil wenn ich mit 50 nochmal kandidiert hätte, dann wäre ich sicher, dann wäre die Politik vermutlich meine letzte Lebensstation in Sachen Erfahrung. Das war für mich so ein...
Ist jetzt müßig.
Balino, wie das Südtirolisch. Das ist müßig drüber.
Es
Lassen
ist
wir's.
Auch müßig, Sie hätten hätte es den Frosch nicht gegeben. Sie waren auch lange gehandelt, wurden Sie als erste Landeshauptfrau.
Und ich denke also heute, dass das die Strategie war. Dass der Frosch ein Mittel zum Zweck war, um meine Umfragewerte zu senken. War zu
Keller
gefährlich,
zu treiben.
Wenn ich ehrlich bin.
Das ist natürlich auch eine Strategie, die von der anderen Seite hätte so sein können. Allerdings, ja. Weil danach ist es abwärts gegangen.
Ich denke, sie war es.
Haben Sie eigentlich diese ganzen Frösche noch zu Hause, die Sie alle geschenkt bekommen?
Ein paar schöne.
Haben Sie noch?
Ja, ein paar schöne habe ich. Und ich. Aber was ich nicht backe, ist so eine Kröte oder ein Frosch auf der Straße oder in der Wiese. Aber wird auch noch werden.
Sie nähern sich an.
Ja.
Was vermissen Sie, wenn Sie denn etwas vermissen von politischem Leben?
Die kulturellen Angebote. Ich leider am Berg lebend nicht mehr so viel weniger wahrnehme und dieses Konzepte brüten und manchmal auch die Menschen. Ich lebe jetzt sehr viel zurückgezogener als früher. Nein, einsam und verlassen ist ein Schmarrn. Aber es ist anders. Aber passt ja, ich wollte es so und es ist auch okay und. Mhm.
Aber diese Vielfalt an Menschen wahrscheinlich, also wo man als Landesrätin sich
ja, ich kann halt aber jetzt das Glück, nicht mehr auf meine Freundinnen zu konzentrieren und auf die Freundschaften. Das bin ich jetzt so wieder aufbauen und wieder aufholen. Das genieße ich schon auch sehr, endlich mal Zeit zu haben für Dinge, die vorher nicht
Platz gehabt haben.
Nicht Platz gehabt haben. Es hat nicht alles Platz. Es sind Prioritäten zu setzen.
Wir machen vor unserer Schlussrunde noch ein kurzes Spiel. Spiel ist das eigentlich nicht.
Okay.
Es geht darum, dass ich Sätze beginne. Das ist schön.
Was ich will.
Das ist sehr schön. Ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn einfach. Sie können müssen sich auch nicht beeilen.
Probieren wir.
Meine erste Erinnerung an Louis Thurnwalder.
Meine erste Erinnerung an Louis Thurnwalder. Oh je, was kommt denn da? Punkt.
Ach so, Sie haben sich gedacht, oh je, was kommt denn da? Darf ich fragen, was das welcher Zeit war?
Weiß ich nicht. Das war in meinem ersten Wahlkampf, kurz vor dem ersten Wahlkampf. Mhm.
Alles klar. Die erste Landeshauptfrau Südtirols heißt?
Ja, vielleicht schafft's Rosemarie Palmer.
Das größte Problem der SVP zurzeit ist?
Die Diskussionen im Außen. Wir haben auch gestritten. Es ist nicht so, dass Landeshauptmann Thurnwalder immer alles bestimmt hat. Er hat auch andere Meinungen zugelassen. Wir hatten auch immer Abstimmungen, auch in der SVP-Fraktion. Aber nach außen gegangen mit bewussten Strategien oder persönlichen Angriffen, meine ich, dass wir das weniger sind. Und ich meine auch, dass wir als Team eine bessere Landesregierung waren, als es die heutige ist. So, das waren jetzt drei Sätze.
Ja, das passt schon, aber Sie haben einen interessanten Punkt erwähnt. Warum? Also warum? Weil man im Team gearbeitet hat. Hat sie das besser gemacht damals?
Ich glaube schon.
Gruppe.
Ich glaube schon, dass es weniger Aussprünge und Seitensprünge und mit einigen Ausnahmen Informationen nach außen gegeben hat über Dinge, die noch nicht ausgereift sind. Und dann kommt natürlich noch was dazu. Da beneide ich Arno Kompatscher schon nicht. Er hat heute 13 Männer und Frauen gibt es von der SVP im Landtag.
Also.
Und er ist auf die italienischen Koalitionspartner angewiesen, wenn er ein Gesetz genehmigt haben will. Das erfordert ihn in meinen Augen zu viele Kompromisse einzugehen. Wir waren immer mindestens 18. Das ist was ganz anderes.
Das ist völlig was anderes.
Das ist völlig anders in der politischen Alltagsarbeit.
Die Zeiten damals waren anders. Aber wir sind ein bisschen in der Normalität angekommen. Die SVP.
Ja, und da würde es wahrscheinlich vonnöten sein, dass man, dass Mann und Frau sich nochmal korrekter verhält und überlegt, wie gestalten wir unsere Teamarbeit. Denn die Geschichten, die nach außen kommen, fallen immer auf die ganze Partei und die ganze Landesregierung zurück.
Haben Sie es damals geschafft, dieses ein Team zu werden, das wirklich ein Team ist? Wie schafft man das?
Ja, Großteils ein Team, nicht immer.
Ja, ist klar. Ich meine, wo Menschen
ich
sind,
hatte dann... schon auch meine Feindbilder in der Landesregierung. Mhm. Jedenfalls, ich glaube, dass das schon eine Fähigkeit Louis Durnwalders war, die richtigen Menschen um sich
zu führen,
zu scharen und auch auszusuchen.
Wer waren Ihre Feindbilder, wenn Sie das sagen können, dürfen?
Feindbild, mit wem ich am meisten gestritten habe, war der Thomas Wiedmann.
Ja! Warum? Oder warum
ja,
gestritten?
Er hat eine andere Art des Arbeitens als ich.
Okay. So, wir machen jetzt weiter. Einige Sätze habe ich noch.
Aber das ist nie nach außen gegangen.
Nein.
Eben. Im Unterschied zu heute.
Und das wäre
das ist eine Regierung und das gehört zusammen. Das ist eine Gruppe.
Und das wäre ja SVP.
Und sie profitieren gegenseitig voneinander. Mhm, aber
mal,
heute geht schon von SVP
eben,
zu SVP.
Nicht mal damals raus. Ist also das rausgekommen.
Also ab und zu ist ja doch was rausgekommen, aber nicht,
aber nicht in
dem
in der
Ausmaß
Intensität,
wie heute.
So wie Sie es beschreiben. Ja, das ist auch gut so, dass man das erst im Nachhinein
weiß. Weil uns teilen die Medien mit, was Schuler, was Walcher, was Kompatsch und so weiter über beispielsweise das Thema Bettenstopp denken. Ja,
dann, ist noch nicht zu Ende.
Ja, es sollte halt... Das schadet der Partei, ne?
Das ist auch eine Frage von mir. Wann haben Sie sich das letzte Mal politisch so richtig geärgert?
Ich ärgere mich eigentlich jeden dritten, vierten Tag ein bisschen. Das letzte Mal, dass Sven Knoll Rosemarie Palmer so angegriffen hat mit diesen Flüchtlingsunterkünften.
Mit dieser Politikerin möchte ich gerade nicht tauschen. Kann auch national, international, muss nicht lokal sein.
Jetzt bei den Politikerinnen muss ich ein bisschen denken, weil da gibt es ja nicht so viele. Ne? Da gibt es ja nicht so viele. Jetzt fällt mir die dänische Ministerpräsidentin ein, die gerade mit knapper Mehrheit am Regierungsbilden ist. Das sind Herausforderungen. Wo haben wir denn noch eine? Ja, hier im Land, ich denke, Rosemarie Palmer ist auch nicht zu beneiden. Nicht immer zu beneiden. Mhm. Auf italienischer Ebene... Fällt mir jetzt niemand ein.
Das passt. Ich bin froh, nicht mehr in der aktiven Politik zu sein, weil...
Froh. Ich habe die Zeit genossen. Froh ist der falsche Terminus. Ich beneide die aktive Politik
so.
Nicht. Das heißt aber nicht, dass ich froh bin, dass ich draußen bin.
Stimmt,
weil dann würde ich
ja
alles in Frage stellen, was ich da gemacht habe. Ich habe das sehr gern gemacht.
Ist schon die Antwort auf den Satz. Das Schlimmste in der Politik war immer...
Die Angriffe unter der Gürtellinie.
Ein Satz zur Situation der Südtiroler Schule von heute.
Gehört weiterentwickelt. Und an die Bedürfnisse von Familien und Jugendlichen angepasst.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Frieden, Krieg.
Mit diesem Mitglied der Landesregierung könnte ich einen vergnügten Abend verbringen.
Der heutigen Landesregierung?
Der heutigen, ja.
Arno Kompatscher, Rosemarie Palmer. Sie wollten nur eins, jetzt habe ich Mann und Frau genannt.
Punkt. Sehr schön, gleichberechtigt. Was ich dem Abgeordneten der Südtiroler Freiheit, Hannes Rabensteiner, schon lange sagen wollte?
Tja, er muss halt Deutsch lernen, das hilft ja nichts. Und auch Italienisch.
Was mich beim, ja gut, das haben wir eigentlich schon geklärt, den Jakobsweg, das lasse ich jetzt weg. Was würden Sie den Jungen, also das ist jetzt zu Ende, Sie können jetzt wieder lang antworten. Was würden Sie den jungen Menschen heute empfehlen, die in die Politik, also nein, anders gefragt, würden Sie jungen Menschen empfehlen, heute in die Politik zu gehen?
Auf jeden Fall. Jedem jungen Menschen, gleich ob Mann oder Frau, Sie sind die Zukunft, Sie haben das Leben zu gestalten. Meine Töchter reden oft von alten weißen Männern, die da die Welt regieren. Die Jungen müssen rein. Mhm. Das heißt nicht, dass ich die Alten unter Anführungszeichen weg haben will, sondern ich wiege die nicht gegeneinander auf, sondern sage einfach, es braucht beides. Aber Junge, wo sind denn die Jungen? Mhm. Wo sind sie? Kommt bitte.
Warum?
Bitte engagiert euch.
Warum?
Weil ich mir davon eine Verbesserung verspreche. Schauen Sie, wie viele junge Menschen jetzt in Ungarn nicht Orban gewählt haben. Denen hat der neue Präsident seinen Sieg zu verdanken. Die sollen rein. Sie haben jetzt die
Man
Welt zu gestalten.
Man hat es auch gesehen bei der Wahl zum Referendum, Verfassungsreferendum, Justizreform,
genau.
Waren auch die Jungen den ausschlaggebenden Punkt, die jungen Wählerinnen.
Da hätte ich zwar nicht wegen Meloni, sondern wegen der Sache für Ja gestimmt.
Ja, gut,
und
das
wegen
ist,
der parteipolitischen Ideologien für Nein, aber bitte, das ist was anderes.
Aber warum gehen die Jungen nicht in die Politik? Haben Sie da für sich eine Antwort
Also das gefunden? Ist so ein bisschen ein Teufelskreislauf. Je mehr über, vor allem über Social Media, die sind nicht demokratiefreundlich, diese ganzen sozialen Medien, ne? Weil die Medien sind vielfach nur der Schein, die Wirklichkeit ist eine andere. Mhm. Junge Menschen haben kaum Zugang zur Wirklichkeit. Da sollten sich Parteien auch bemühen, denen mehr Zugang zur Wirklichkeit zu verschaffen in der Politik. Sie sind vor allem über den Schein informiert. Sie sind junge Menschen, müssen Karriere machen, das ist das übliche Thema. Nicht? Mhm. Für mich war es ja auch, ich war eine Außerirdische da im Landtag zu erscheinen mit zwei kleinen Kindern. Nicht?
Damals schon.
Wenn du 30 bist und deine Arbeit fortsetzen willst und kleine Kinder dir auch noch leistest, unter Anführungszeichen, ja, dann bleibt für Politik keine Zeit. Jetzt, das sage ich jetzt frauenspezifisch. Aber wir müssten Mittel und Wege finden, um sie wieder zu begeistern. Ich weiß nicht, ob es früher besser war. Das weiß ich nicht. Mhm. Schauen Sie sich unsere Landtagsabgeordneten und deren Alter vor 40 Jahren an oder 30. Mhm. War jetzt nicht besser. Mhm. Deswegen das Wort wieder dürfen wir eigentlich gar nicht zu verwenden.
Und Ihr Tipp an junge Frauen, die heute schon in der Politik stecken?
Redet mit. Seid mutig. Mhm. Auch wenn es Kraft kostet.
Ja. Der Mut ist so eine Sache. Ja.
Ja. Sucht euch Bündnis. Das hat mir immer sehr geholfen. Sucht euch Verbündete. Mhm. Sucht euch Verbündete. Mich haben viele Gemeindereferentinnen, Stadträtinnen immer sehr unterstützt und ich habe ihr Wohlwollen und ihre Wertschätzung am eigenen Leib erlebt und das tut gut und das baut auf.
Wir können jetzt frisch, weil wir bei den Tipps sind, noch einen dritten dazu nehmen. Ihr Ratschlag für die heutige soziale Mitte, ehemalige SVP-Arbeitnehmertruppe, die Sie ja auch immer sehr...
Ich gebe natürlich zu, dass Landeshauptmann Arno Kompatscher sich als Feindbild nicht so eignet wie Louis Dornwalder. Das ist schon mal eine Ausgangsposition. Ja. Nein, ist schon nicht so. Dornwalder war geschickter zum Streiten, auch öffentlich. Aber ich finde halt schon, dass... Sie sind ja alle engagiert und motiviert, aber ich glaube, dass ab und an eine Konfrontation... Ja, jetzt bei diesen Mehrheiten eine Konfrontation mit der Partei oder eine klarere Vision, was sie von anderen Parteirichtungen unterscheidet und weshalb Wählerinnen und Wähler auf sie zukommen sollen, vielleicht nötig wäre über die Medien. Andererseits muss ich natürlich die Gruppierung, der auch ich angehörte, wieder in Schutz nehmen, denn die Vielfalt der Zielgruppe ist immens größer als beispielsweise, wenn ich jetzt die Landwirtschaft hernehme, der Unterschied zwischen Berg- und Talbauer. Sie haben bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen von Abteilung, vom Abteilungsleiter beim Land- und Ressortdirektor bis hin zum zur Landscha-Arbeiterin alles zu betreuen. Und das macht es nicht einfacher. Aber vielleicht, ja, gibt es Bündnispartner, die wir auch jedes Mal gesucht haben, Bündnispartnerinnen, die Gewerkschaften oder Naturschutz oder Heim, die eben den Zielen entsprechen.
Ich finde den Punkt, den Sie angesprochen haben, da hat schon was für sich, die Konfrontation. Und ich meine jetzt wirklich nicht die nach außen oder irgendeine Schlagzeile für uns Medien.
Ich weiß ja
Medien.
Nicht, ob Sie innen konfrontieren, das weiß ich ja nicht. Das wäre unfair, wenn ich das jetzt einfordere und Sie machen sich, ich weiß es nicht. Mhm. Aber
kann es sein, Sie haben jetzt das öfters angesprochen, so diese internen Debatten und wie man sich intern zusammengerauft hat und auch gestritten hat, ohne dass es am nächsten Tag in der Zeitung stand oder auch in einer Woche in der Zeitung stand. Man hat manchmal auch das Gefühl, insgesamt in der Gesellschaft, man scheut gewisse Konfrontationen, man streitet anders miteinander, schwarz-weiß,
genau.
Was es manchmal sehr schwer macht.
Ich finde auch, dass wir Menschen heute in der Gesellschaft, entweder du bist dafür oder dagegen, in der Mitte gibt es nichts. Ja, dann wirst du sozusagen abschätzig betrachtet.
Und mit dem rede ich eh nicht mehr, weil er ist
genau.
In dieser Ecke.
Und das bringt uns nicht weiter. Das stört mich auch sehr.
Wie kommen wir
also nochmal zu diesen Arbeitnehmerinnen in der SVP. Was wollte ich vorhin noch sagen? Im Hinblick auf die Gesamtpartei ist es natürlich sehr viel schwieriger für Sie, da auf Konfrontation zu setzen und damit auch Erfolge zu erzielen, wie wir damals. Ne? Mhm. Ich will nicht die Lehrmeisterin von außen
weil
sein, schauen Sie.
War.
Ich habe
ein paar Mal
als Landesrätin, dass meine Vorgänger da auch ab und zu mitgemischt haben und das hat mich sehr gestört. Mhm. Deshalb war es mein fester Vorsatz, wenn ich draußen bin, dann habe ich kein Amt mehr, dann habe ich keine Macht mehr, dann habe ich keine Verantwortung mehr und dann halte ich auch nach außen die Klappe.
Das so ist meint nicht mehr die Zeit. Also für alle, die zuhören, so meinte ich da oder möchte ich auch gar nicht von außen gescheite reden, sondern einfach aufgrund von ihrer Erfahrung und vom Wissen, wie das läuft, so ein paar Hilfestellungen geben. So.
Gebe ich, also Hilfestellung ich für mich. Wenn ich werde, den Betroffenen selbst, aber nicht hier
die Hilfestellung für mich in dem Sinne.
Für Sie?
Also man lernt immer was dazu über die Politik.
Ja, dann machen wir das außerhalb des Mikrofons.
Das machen wir auch. Wir sind echt fast zum Schluss, dann bereden wir das an anderer Stelle. Was ist die größte, vielleicht klingt das jetzt im ersten Moment komisch, aber was ist die größte Lüge, die sich Politiker, Politikerinnen selbst machen?
Mir selbst eine Lüge machen.
Sich selbst erzählen diese Lüge, wenn man in diesem politischen Geschäft drinnen steckt. Das macht ja doch, man kann natürlich am Boden bleiben, aber vielleicht gibt es sowas, was man sich einredet und irgendwann glaubt man es dann selbst.
Darauf habe ich jetzt ausnahmsweise keine Antwort.
Das finde ich gut. Das finde ich gut. Zumindest das habe ich geschafft, dass ich sie sprachlos gemacht habe. Vielleicht ist die Frage einfach auch nur blöd gestellt. Vertrauen Sie noch der Politik?
Ja, muss ich ja. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Schauen Sie, ich bin so froh. Ich weiß bloß nicht, wie er es jetzt schafft in Ungarn, weil Orban natürlich alle Positionen mit seinen Leuten besetzt hat und Schulden zu zahlen sind. Aber bis vor der Wahl in Ungarn habe ich mir gedacht, ja, wie sollen Menschen in autoritären Staaten noch auf die Demokratie hoffen, wenn sie erleben, wie in demokratischen Ländern wie Amerika regiert wird? Ja, denen kann das ja dann irgendwann mal piepegal sein, dann haben sie lieber ihren Diktator dort. Und jetzt mit Ungarn denke ich mir, ha, ein Zeichen für die Demokratie, weil ich meine,
bis vor kurzem unmöglich schien.
Wir hatten Kaiser, wir hatten Könige. Ich glaube halt, dass im Verlauf der Geschichte wir heute in einem Zustand sind, auch hier bei uns in Europa, dass wir mit der parlamentarischen Demokratie die bisher beste Regierungs- und Staatsform haben. Wahrscheinlich ist sie weiterzuentwickeln. Vielleicht gibt es noch bessere Formen. Heute ist es halt so, dass Dinge dann auch stecken bleiben und nicht weiter betrieben werden. Und weil sie zu... Ach, das klingt jetzt so blöd, wenn ich das sage, weil es zu viele Einspruchsmöglichkeiten, weil zu viele Widerstände dann auch Erfolg haben. Und das hat mit dem Individualismus der Menschen zu tun. Und das hat auch damit zu tun, dass wir manchmal meinen, von allem etwas zu verstehen und überall dann mitreden zu wollen. Ja.
Vielleicht ist das ein blöder
da
Vergleich.
Da bräuchte es sicher Diskussionen auch im Land. Nicht? Wie kann das weitergehen? Oder ich denke,
es gibt ja durchaus immer wieder Ansätze,
damit.
Wie man
aber,
das
aber was ist denn die Alternative? Brauchen wir irgendwann einen kleinen Putin oder einen Orban, damit dieses Land hier regierfähig bleibt? Also in dieser Hinsicht, angesichts der jetzigen Dinge, die ich mitverfolge, denke ich immer schon, sie sind nicht zu beneiden, aber Kompatsch ist nicht zu beneiden.
Ja, und diese Debatten sind natürlich schwierig zu führen in einer Zeit, wo es viele andere Probleme, Herausforderungen gibt, die sehr groß sind nochmal im Alltag der Menschen, um diese, sag ich mal.
Da passiert wieder ein Fauxpas, die Politiker werden in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht, die Politikverdrossenheit der Bevölkerung steigt, sie geht nicht mehr zu Wahlen.
Das Vertrauen wird geringer.
Das Vertrauen wird zerstört und das ist sehr, sehr für uns alle schade und für unsere Zukunft.
Sind Sie noch SVP-Mitglied?
Ja.
Also
ich bin nicht eine von denen, die aus dem Napf isst und ihn dann links liegen lässt.
Ja, es gibt auch andere, die sagen, okay, danach irgendwann reicht's und ich will mit dem Verein nichts mehr zu tun haben. Also im Herzen nach wie vor verbunden. Es gibt viele Alternativen.
Ja, ich bin jetzt nicht engagiert in der SVP, aber ich zahle den Mitgliedsbeitrag. Nein.
Ich finde, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Frau Kassler-Damour, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Als nicht mehr aktive Politiker, die haben ja manchmal noch weniger Zeit als die Aktiven. Ihr Terminkalender ist sicher auch sehr voll.
Nicht mehr so.
Ein bisschen über alte Zeiten zu reden und ein bisschen aus Ihrem Erfahrungsschatz, den Sie mit uns geteilt haben. Ich habe das jetzt sehr, sehr schön gefunden und auch um einige Erkenntnisse reicher.
Ich danke Ihnen, Frau Aschbacher.
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und meine heutige Gästin war Sabina Kassler-Damo. Ich habe schon Reaktionen bekommen, wieso Gästin? Das sagt man doch nicht. Ich finde es ein schönes Wort.
Sie selbst haben ja zum Vorsatz gemacht, alles weiblich auszusprechen, was nur irgendwie geht. Weil wenn es Politikerinnen nicht tun, wer dann? Mhm. Also irgendwo muss
Sie haben das immer sehr praktiziert, ja. Weiß nicht, wie sie, Menschen,
wenn es, wir Frauen es in hat, der Sprache sehr nicht vorkommen, dann gibt es uns nicht.
Sie haben da immer sehr schöne Wortspiele gemacht, kann ich mich erinnern. Ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel parat. So, deswegen Gästin passt vor allem bei Ihnen heute.
Danke.
Vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören. Liebe Grüße auch an all jene, die mir zwischendurch rückmelden, dass sie diesen Podcast auch hören jenseits des Brenners aus Vorarlberg. Liebe Grüße gehen raus, München, Wien. Also herzlichen Dank auch für diese Unterstützung. Und ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Auf bald!